SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Grundrecht auf Absicherung, das bedingungslose Grundeinkommen. Was ist das nun? Eine reine Utopie, eine Vision ersonnen von Gutmenschen ohne ökonomischen Verstand? Oder ist das die einzige Möglichkeit, die traditionelle Arbeitsgesellschaft mit ihren sozialen Verwerfungen endlich zu überwinden? Nach wie vor wird in Deutschland kontrovers über das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens debattiert, gleichwohl im Bundestagswahlkampf wird es wohl keine große Rolle spielen. Im Aula-Gespräch geht es heute um dieses Konzept. Ich begrüße Professor Bernhard Neumerker, Direktor der Abteilung für Wirtschaftspolitik und Ordnungstheorie an der Universität Freiburg. Guten Morgen, Herr Neumerker.
Schönen guten Morgen, Herr Kaspari.
Wir reden über das BGE, bedingungslose Grundeinkommen. Können Sie sagen, seit wann es die Idee in Europa gibt?
Ja, die Idee gibt es eigentlich schon relativ lange. Im 18. Jahrhundert haben Thomas Paine und Thomas Spence schon sich darüber Gedanken gemacht, ob man zum Beispiel jungen Menschen, wenn sie in eine Gesellschaft einsteigen, eine Art Einstiegsgeld zahlen sollte und auch Leuten, wenn sie aus der Arbeitswelt wieder aussteigen, das war Thomas Paines Idee, dann so eine Art Ausstiegsgeld oder eine lebenslange Rente. Für Spence war das nicht ausreichend, weil er gesagt hat, man müsste eigentlich auch die arbeitende Generation mit so etwas bedenken. Und dann wäre es tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Und in welchem Kontext, also sozialen Kontext, hat man das da formuliert?
Ja, also die Ausrichtung war eigentlich ganz klar. Erstmal vom sozialen Problem her war es Armutsbekämpfung. Das Ganze hat eigentlich mit Armutsbekämpfung angefangen und bis hin zu den ersten modernen Konzepten in den 40er Jahren von Lady Ruth, die die Sozialdividende gefordert hat, oder auch in den 60er Jahren von Milton Friedman, der mit seiner negativen Einkommensteuer und einer speziellen Variante des bedingungslosen Grundeinkommens gekommen ist. Bis dahin war eigentlich die Armutsfrage die alles Treibende, neben der, dass man sich überlegt hat, was ist eigentlich Gemeineigentum und was ist Privateigentum. Weil mit dem Gemeineigentum, wenn Sie sagen, alles Mögliche, wie auch Land, Grund und Boden, ist eigentlich Gemeineigentum, gehört der Gesellschaft, dann können Sie sagen, hat jemand, der Gesellschaftsmitglied ist, also Mitglied des Gemeinwesens, einen Anspruch auf einen bestimmten Teil des Eigentums. Und daraus hat Spence eine Art des bedingungslosen Grundeinkommens abgeleitet, während in der Tradition von John Locke hat man ja gesagt, alles, was ich dazu verdiene, ist mein Privateigentum und das gehört mir auch nicht mehr weggenommen. Da sieht man, das war auch sehr wichtig. Da ging es bis hin zur protestantischen Ethik, was Privateigentum, was Gemeineigentum ist.
Diese Armutsbekämpfung, die Sie angesprochen haben, spielt das heute noch eine Rolle beim BGE?
Ja, würde ich schon sagen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit, die ja auch ein weiterer Aspekt ist, der zum Beispiel bei den Finnen eine große Rolle spielt, weil sie sagen, ihr Fordern- und Fördernsystem, das wir in Deutschland als Hartz IV kennen, funktioniert bei ihnen nicht richtig, haben die natürlich Angst dass, oder Befürchtung, dass bei langanhaltender Arbeitslosigkeit Leute nach dem Fordern- und Fördernsystem nicht mehr in Arbeit kommen.
Ja.
Dann kann man ihnen gleich bedingungslos was geben.
Dahinter steht die Tatsache, dass wir sozusagen kontinuierlich mit vielen Arbeitslosen zu rechnen haben.
Das ist ein Auslöser. Es gibt ja viele andere Auslöser. Also Armutsbekämpfung war eins. Traditionell die Arbeitslosigkeitsproblematik kam schnell dazu. Jetzt in der Schweiz bei dem Beispiel war eigentlich eine sehr hohe Bezugsposition, die der Teilhabe, aktiven Teilhabe an der Gesellschaft. Deswegen haben die ein viel höheres BGE gefordert. Also nicht nur Existenzminimum und Armutsbekämpfung, relative oder absolute, sondern richtige Teilhabe auf Augenhöhe. Mhm. Und natürlich auch die Frage der Freiheit. Das spielt da ja auch eine große Rolle, dass sie frei sind vom Zwang auf Arbeit, das ist die Idee, dass sie zur Arbeit nicht mehr gezwungen werden können und dass sie eigentlich auch, das hängt damit ein bisschen zusammen, nicht mehr so richtig ausgebeutet werden können, weil sie ja keiner in die Arbeit sozusagen hineinzwingen kann, wie nach dem Fordern und Fördern, wo man ja sagt, wenn wir was von dir fordern, was du nicht bereit bist zu bringen, dann fördern wir dich auch nicht mehr.
Sie haben jetzt die Schweiz und Finnland genannt. Wir müssen dazu sagen, also in der Schweiz gab es ein Volksbegehren zum BGE. Das ist negativ ausgegangen, also gegen das BGE. Und in Finnland wird ein kleines Experiment durchgeführt. Da bekommen verschiedene Bevölkerungsgruppen dieses BGE. Und man will mal gucken, wo das hinführt.
Ja, genau. Also die Schweizer haben meiner Meinung nach zu hoch gepokert. Die wollten das System vollständig einführen mit einem relativ hohen Betrag, etwa 2200 Euro.
Das
also für Erwachsene
üppig,
2500 Schweizer Franken, weil sie gesagt haben, wenn man das berechnet, braucht man das zur vollständigen Teilhabe. So war das Argument. Man ist später wieder ein bisschen davon weggegangen, aber dann waren die Schweizer schon ein bisschen geschockt. Also das war so eine Art Big Bang. Also wenn, dann führen wir gleich alles ein über eine Volksabstimmung und dann praktisch das Gesamtsystem auf einmal. Während die Finnen machen eher so eine graduelle Reform- oder Implementierungsstrategie, indem man sagt, wir schauen mal, wie das wirkt, indem wir einen kleinen Teil uns herausnehmen. Ich befürchte nun, dass der Nachteil von so graduellen, das heißt also schrittweisen Einführungen, dass das finnische Experiment, was im Gegensatz zum ursprünglichen Ansatzpunkt stark abgebaut worden ist, indem man nur noch diese Variante macht mit 650 Euro für Arbeitslose, die also schon arbeitslos sind, man den ganzen Sinn des BGEs gar nicht mehr testet.
Ja.
Und das natürlich, weil die Finnen ja dieses Arbeitslosigkeitsargument mit ihrer Arbeitslosenversicherung im Mittelpunkt hatten.
Also in Finnland kriegen nur Arbeitslose das.
Genau, so wie ich informiert
wäre
bin.
Wäre eigentlich praktisch eine Arbeitslosenunterstützung.
Ja, so ungefähr.
Und nicht mehr BGE.
Indem man nur den Unterschied macht, dass man sagt, wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung mehr. Könntest du einen Arbeitsplatz kriegen? Hast du noch Kinder oder bist du selbstständig oder wohnst du in einer teuren Gegend oder einer billigen? Das fällt ja beim BGE eigentlich alles weg, weil man ja keine Bedarfsprüfung macht. Insofern ist es anders, aber wenn Sie das nur auf Arbeitslose anwenden, dann wissen Sie natürlich nicht, ob jemand bei so einem Betrag sagt, mir ist jetzt die ganze Arbeitswelt zu stressig, ich steige jetzt mal für ein Jahr aus in dem BGE und dann bilde ich mich ein bisschen fort und steige in den Beruf ein, den ich lieber habe, was ich mir anhand des BGEs immerhin mal versuchen kann zu gönnen. Die Leute, die haben sie in dem finnischen Experiment nicht mit drin.
Wie sieht das mit dem BGE in Deutschland konkret aus, Herr Neumerker? Das müssen Sie uns mal beschreiben. Also BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, kriegt jeder.
Ja.
Also jeder ab einem bestimmten Alter, oder?
Es wird ein wenig in den verschiedenen Modellen wird unterschiedlich differenziert. Meistens sagt man Jugendliche, zum Beispiel bis 18, so die Hälfte oder drei Viertel. Und dann aber Erwachsene, egal ob jung, mittelalt oder Rentner, wie auch immer, ne, alle den gleichen Betrag, bedingungslos, ohne dass man drauf auf irgendwelche Charakteristika der Menschen schaut.
Also auf richtig irgendwelche soziale Charakteristika,
soziale
also auf Einkommen zum Beispiel.
Genau, auf Einkommen. Sie können aber auch individuelle nehmen. Sie können auch Sachen nehmen wie Krankheit und so weiter. Das spielt alles keine
Rolle.
Genau, behindert. Sie kriegen ja bei unserem Bedürftigkeitsprüfungssystem, ja, je nachdem, wie Sie unterschiedlich behindert sind, ne, haben Sie auch unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel in die Frührente zu gehen und so weiter. Das würde da alles keine Rolle mehr spielen. Deswegen gibt es ja Ansätze oder Modelle, die sagen, wir wollen einen Großteil des Sozialversicherungssystems ersetzen durch das bedingungslose Grundeinkommen. Das wollen nicht alle Modelle, aber doch einige.
Wie viele verschiedene Modelle gibt es?
Ja, also jetzt für Deutschland bezogen kann man sagen, dass ein bekanntes Modell ist das von Thomas Straubhaar vom früheren Hamburger Institut für Weltwirtschaft. Der ist noch Professor in Hamburg. Das ist ähnlich wie das Althaus-System des CDU-Politikers. Da haben sie ein bedingungsloses Grundeinkommen so für Erwachsene um die 600 Euro und für Jugendliche oder Kinder, glaube ich, um 300 Euro. Und das deckt natürlich so was wie Teilhabe, ja, oder vollständige Finanzierung des Existenzminimums kaum ab. Das ist zum Beispiel etwas, wo man sagen kann, das ist so ein partielles bedingungsloses Grundeinkommen. Und dazu soll noch kommen so eine Art Pauschbetrag für Gesundheit, 200 Euro oder sowas pro Monat, weil aus einem Fonds finanziert, weil man natürlich sieht, dass Gesundheit etwas teurer ist, dass man die in Notfällen oder in Anspruchsfällen durch ein BGE natürlich nicht absichern kann.
Gut, wir haben verschiedene finanzielle Abstufungen. Also die Schweiz, haben Sie gesagt, 2200 Euro, sehr üppig.
Ja.
Finnland 650 Euro. Dann hatten Sie jetzt nochmal gesagt, anderes Modell, Erwachsene 600 Euro.
Ja.
Was würden Sie sagen?
Und
also wir müssen mal über eine Größe reden.
Ja, es ist interessant, die Linke, ich gehöre ja als Ordoliberale ja nicht zu den Linken, aber die Linke hatte, glaube ich, so etwas in ihrem emanzipatorischen Grundeinkommen etwas so von 1080 Euro. Das hat den Finnen in ihren ersten Konzeptionen als vollständiges bedingungsloses Grundeinkommen auch eingeleuchtet. Also ich nehme an, man müsste mit so einem Betrag schon arbeiten. Eher Finden etwas Sie gut. nach oben ja. als nach unten.
Und da müssen wir jetzt auch noch sagen, weil Sie das ins Feld geführt haben, Freiburger Schule ist auch Ordo-Liberalismus.
Mhm. Ordo heißt, wir geben die Regeln vor und im Rahmen der Regeln sind alle Akteure Staat, wie Privat, Unternehmer und so weiter eigentlich frei zu tun. Also keine Intervention mehr ins System. Und mein Argument als Ordoliberaler ist, ich nehme mir das Freiheitsargument von den Philosophen und sage, aber zu Ordoliberal gehört eben auch liberal. Und dazu gehört unter Umständen auch, dass man den Leuten die Teilhabe an der Gesellschaft allen ermöglicht, damit die auch einen bestimmten Freiheitsgrad überhaupt erreichen können. Der traditionelle Ordoliberale geht eigentlich ähnlich wie John Locke davon aus, dass man sich seine Freiheit erarbeiten muss. Gerade im Rahmen der Digitalisierung und Industrie 4.0 sehe ich eben immer mehr Probleme, ob das wirklich jeder kann, wenn durch Roboter und künstliche Intelligenz sehr hohes Rationalisierungspotenzial auf uns hier zukommt.
Sie meinen, dann steigt die Arbeitslosigkeit?
Ja, das wäre dann...
Also viele Leute werden freigestellt.
Genau.
Ja, und also das bedingungslose Grundeinkommen wäre sozusagen die Möglichkeit, diesen Leuten ein Existenzminimum zu gewähren.
Ja, oder eben, wie gesagt, auch die Teilhabe, weil das Interessante ist, nehmen Sie mal ein einfaches Beispiel, ein Flugzeug. Ja, man sagt ja immer, durch die Digitalisierung werden hauptsächlich schlecht ausgebildete Leute arbeitslos oder fallen in das System. Deswegen würde man in unteren Schichten die Faulheit fördern, was ja als Problem gesehen wird. Ich sehe das nicht unbedingt so, wenn ich zum Beispiel mal ein Flugzeug nehme und da gibt's ja die Besatzung, die Stewards und Stewardessen, die einen da bedienen und die relativ niedriges Einkommen haben und die Piloten mit relativ hohem Einkommen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass unter Umständen die Fluggäste als Konsumenten sagen, von so Püppchen, Roboterpüppchen, lasse ich mich nicht gern bedienen, ja, wird unter Umständen die Fluggesellschaft sehr wohl weiterhin Menschen in der Fahrgastzelle einsetzen. Während unter Umständen die ja recht teuren Piloten, mit denen haben sie ja keinen Kontakt als Fluggast, ersetzt werden vielleicht durch Roboter. Also ich nehme das Beispiel gerne, ähnlich wie vielleicht Lokomotivführer und Schaffner, weil man im Rahmen der Digitalisierung auch damit rechnen kann, dass es höhere Einkommens- und Lohngruppen treffen kann mit der Rationalisierung durch künstliche Intelligenz und digitale humanoide Maschinen. Das deckt natürlich das bedingungslose Grundeinkommen grundsätzlich ab, egal ob sie Pilot sind und wegrationalisiert werden oder jemand sind, der von mir aus in der Pflege oder in Reinigungsunternehmen arbeitet und wegrationalisiert wird. Sie haben den Anspruch auf ein Grundeinkommen, das sie zur Teilhabe an der Gesellschaft weiterhin, das ihnen weiterhin ermöglicht.
Sie haben eben das Faulheitsargument noch mal kurz angesprochen. Also das wird ja immer wieder genannt, wenn man dieses BGE kriegt. Wenn jeder das kriegt, sagen wir mal diese 1080 Euro, dann macht er nichts mehr.
Ja, und
so, das Volk fällt der totalen Faulheit anheim.
Ja.
Bruttosozialprodukt sinkt, es wird nichts mehr produziert. Alle sitzen da in den Liegestühlen.
Das ist natürlich das, was wir uns selber fast anerzogen haben, nämlich das, wenn Sie so wollen, berühmt-berüchtigte neoklassische Arbeits-Freizeitmodell. Da haben Sie nur die Möglichkeit Freizeit zur Rekreation und dann arbeiten Sie und haben Arbeit, mit anderen Worten, als Lohnarbeit. Das hat zum ersten Mal Gary Becker in den 60er Jahren ein bisschen aufgedröselt, indem er gesagt hat, es gibt auch Produktion im Haushalt. Ne? Und da werden die Leute, also die klassische Hausfrau zum Beispiel, die wird nicht entlohnt, ist aber produktiv. Und mein Argument ist, es gibt so viele Zeitverwendungsmöglichkeiten, auch Ehrenamt, also unbezahlte Arbeit, als auch produktive Freizeit. Die wird durch dieses System, das allein auf Arbeit als Erwerbsarbeit bezogen ist, völlig vernachlässigt. Und wenn man den Menschen die Freiheit gibt, sozusagen jetzt auch sich selbst fortzubilden, kreativ zu werden, Muse zu konsumieren, ja, oder ehrenamtliche Tätigkeiten zu übernehmen, ist das noch offen, was das für die Gesellschaft bringt und inwiefern sich der Mensch dadurch produktiver ja sogar macht, was ja langfristig gut für den Arbeitsmarkt ist, indem er Dingen nachgeht, die er selber will und die auch seinen Neigungen entsprechen.
Aber um dieses Problem zu lösen, über das wir gerade reden, also diese Arbeit, die nicht entlohnt wird, die jeder von uns leistet, besonders Frauen im Haushalt zum Beispiel, bei der Kindererziehung, das kann man ja auch anders lösen. Da braucht man nicht das BGE zu.
Also es gibt
ja Rentenlösungen zum Beispiel, ja, dass man das anrechnen lässt, diese Zeit zu Hause, die eine Frau verbringt, um die Kinder zu erziehen, dass das nachher in der Rente sich niederschlägt, braucht man ja nicht das BGE.
Also es gibt, sagen wir mal, einige Ansatzpunkte bei verschiedenen Dingen. Armutsbekämpfung könnten Sie das Gleiche sagen, Teilhabe können Sie auch das Gleiche im Prinzip sagen, wo man ein alternatives System für das bedingungslose Grundeinkommen finden kann.
Ja, beim Teilhabeproblem würde ich sagen, ja, also Teilhabe läuft für mich, ich bin da vielleicht viel zu klassisch, über Arbeit.
Ja, aber schauen Sie, da denken Sie aber schon wieder an die... entkoppeln. Denken Sie schon wieder an die Lohnarbeit. Das ist für mich eine offene Frage. Also ich bin kein jetzt militanter Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens, aber ich sage, das ist eine offene Frage. Derjenige, der ein bedingungsloses Grundeinkommen bezieht und gern Lohnarbeit nachgeht, der kann das natürlich trotzdem. Es sind ja auch Fragen wie zum Beispiel der Mindestlohn, die sind dann obsolet. Dann sagt derjenige, durch das bedingungslose Grundeinkommen muss ich mich nicht mehr ausbeuten lassen, durch Lohndumping-Systeme. Aber wenn jemand für ein Handgeld sagt, mach doch da und da noch mit und mir macht es Spaß, nehme ich diese Erwerbsarbeit an, weil mein Existenzminimum als auch meine Teilhabe sind gesichert. Ich bin freier sogar im Arbeiten.
Wie will man das finanzieren? Ab 0 Jahren bekommt man schon dieses BGE und ab 18 dann, sagen wir mal, 1080 im Monat steuerfrei.
Ja, das ist ja so die erste Frage, wenn Sie sozusagen das Bruttokonzept nehmen. Also richtig, das bedingungslose Grundeinkommen, das Sie kriegen, egal wie viel Sie dazu verdienen und so weiter, ist das erstmal steuerfrei. Ja, und was dann besteuert wird, ist das zusätzliche Arbeitseinkommen, was Sie dazu bekommen. Ja? Und das heißt natürlich irgendwann mal...
Also Moment, ich kriege 1080 BGE, ich verdiene, sagen wir mal, 3000. Ich habe insgesamt 4080. Was muss ich dann versteuern?
So, dann müssen Sie nach dem klassischen BGE, müssen Sie diese 3080, hatten Sie, glaube ich, gesagt, versteuern. Das BGE kriegen Sie immer. Es gibt aber, und das ist die negative Einkommensteuer, das Nettokonzept, wo man sagt, ich besteuere immer die Summe. Ja, und irgendwo gibt es eine Transfergrenze, also wenn Sie auf alles zum Beispiel einen Steuersatz von 25% nehmen, ne, auf das verdiente Einkommen und auf das bedingungslose Grundeinkommen, dann wird Ihr Bruttobetrag sich immer stärker dem Nettobetrag angleichen und irgendwann mal zahlen Sie netto eine Steuer. Also Sie fangen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen an, aber ab da wird, wenn Sie dazu verdienen, alles besteuert. Ja, das ist genau das, was Sie gesagt haben. Es gibt beide Systeme.
Ist das ein gutes Anreizsystem, um leistungsstärker, bereiter zu werden?
Bei der negativen Einkommensteuer viel stärker als beim bedingungslosen Grundeinkommen. Was die negative Einkommensteuer war, würde ich mal sagen, immer ein Konzept, mit dem sich Ökonomen stärker und positiver auseinandergesetzt haben, hat man das sehr wohl diskutiert, wie man zum Beispiel diesen Steuersatz, der ja einem wieder was wegnimmt, ne, gestalten müsste, dass die Anreize zu mehr Arbeit, also Arbeitsanreize, erhalten bleiben. Zum Beispiel, ob Sie da ein direktes, progressives System drüber legen oder vielleicht sogar regressiv arbeiten, je nachdem, was für Argumente Sie haben. Das in dem einfachsten Modell haben Sie einen einheitlichen Steuersatz. Und weil Sie ja von dem ganzen Einkommen inklusive der negativen Einkommensteuer, also diesem BGE-Sockel, wegbesteuern, ist das wie eine indirekte progressive Besteuerung. Und da kommt es dann darauf an, wo Sie die Transfergrenze setzen. Wenn Sie sagen, ein Mitglied der Gesellschaft soll relativ schnell Nettozahler werden, dann wird der Steuersatz, dieser einheitliche zum Beispiel, relativ hoch. Dann haben Sie natürlich das Problem, dass Sie relativ hohe negative Anreize haben, zu arbeiten. Also muss man das alles auspendeln und ausbalancieren. Und das ist die Meisterleistung, die bis heute keiner genau kennt, wie man das System mit den verschiedenen Ideen, die man da hat, Armutsbekämpfung, Teilhabe, Stopp von Ausbeutung, Emanzipation bis hin zum sozialen Frieden, dass jemand, der nicht arbeiten kann oder nicht arbeiten will, aus welchen Gründen auch immer, uns beide nicht überfällt, weil er sagt, er hat genug Geld, ja, und muss sich jetzt nicht sein Existenzminimum durch Kriminalität erst erzeugen. Ja, ja. Bis hin dazu, da gibt es eine Fülle von Argumenten, wie man diese Argumente genau ausbalanciert gegen die Finanzierung.
Ja, da würde ich sagen, Herr Neumerker, das kann man nur lösen, indem man es mal probiert.
Ja, das ist ja
weil
das, was
ich glaube, finden. Jetzt auf Schreibtisch, auf dem Reißbrett kann man das nicht ausrechnen, oder?
Ja, man kann ein bisschen simulieren.
Ja, aber das stößt an seine Grenzen wahrscheinlich, die Simulation.
Das stößt an seine Grenzen, weil man ja auch zum Beispiel in den Simulationen nur dieses klassische Arbeit-Freizeit-Modell bisher genommen hat. Da ist zum Beispiel nicht drin, wie sich jemand dann befreit durch das fühlt, um kreativ tätig zu werden und dann durch seine höhere Produktivität später vielleicht sogar einen höheren Lohnsatz kriegt.
Und produktiv für die Gesellschaft wird.
Genau.
Also das ist, genau, das müsste sich nachher in einer realen Probe erweisen.
Genau. Genau, die Überlegung ist ja eigentlich vom bedingungslosen Grundeinkommen. Das finde ich sehr sympathisch, dass man Arbeit, man sagt ja immer, man besteuert Arbeit. Da sage ich immer, er besteuert nur die Erwerbsarbeit. Also die, bei der man entlohnt wird. Die andere Arbeit lasst ihr weg. Ja, die ist bei euch nichts wert, weil die steckt alle in dem Gut Freizeit drin. Das kommt vielleicht sogar vom Englischen, weil die nennen das alles Leisure. Muse nennen die Leisure, Erholung nennen die Leisure, kreativ tätig sein in der Freizeit nennen die auch Leisure. Vielleicht kommt es daher. Diese Sachen, die werden ja gar nicht gefördert. Und dann beschwert man sich wieder, dass zu wenig Leute Ehrenamt machen, dass man auch nicht freiwillig spendet oder sonst irgendwas. All diese Dinge könnte man da mal mit genauer unter die Lupe nehmen. Das ist das, was mich so fasziniert, dass das ein recht einfaches Konzept ist und sie haben erhebliche sozioökonomische, politisch-ökonomische und philosophische Fragen, mit denen sie an eine Gesellschaft herangehen.
Herr Neumerker, Sie müssen uns erklären, wie man das finanziert. Was hätten wir für ein Aufkommen? Sagen wir mal, bei diesen 1080.
Ja, das.
Jeder Bundesbürger, jede Bundesbürgerin ab Geburt.
Jetzt kommt die entscheidende Frage. Ja. Nehmen wir zum Beispiel das emanzipatorische Grundeinkommen, wie es mal von den Linken angedacht war. Da würde ich auch sagen, die wollten den, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Sozialstaat nicht vollständig abschmelzen.
Heißt?
Also es würde dann noch den Versicherungsgedanken nebenher geben.
Was irgendwie ein Paradox wäre, oder?
Was aus meiner Sicht zumindest ein Paradox ist. Also ich bin da einer der Verfechter, der sagt, so viel wie möglich substituieren. Ich glaube, die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung kann man substituieren bei Gesundheit, weil es da teure, sagen wir mal, Einzelfälle gibt, wird schwieriger. Da war die Idee von Straubhaar mit dem Fonds schon eine gute, aber wie hoch der Fonds sein muss, ist schwierig zu beziffern. Aber das sind ja unheimlich teure Systeme. Und Götz Werner hatte mal berechnet, wenn man noch ein bisschen Konsumbesteuerung draufsetzt und da einiges ersetzt, dann ist es sehr wohl finanzierbar. Die meisten haben halt nicht im Kopf, dass sie ja ein sehr marodes und total teures Sozialversicherungssystem in Deutschland abschmelzen können.
Also es würden dann zum Beispiel auch, würden Sie sagen, wegfallen die ganzen Sachbearbeiter, die sich jetzt um die Arbeitslosen kümmern. Die gesamte Verwaltung dafür könnte man abschmelzen, wäre nicht mehr da. Die müsste man übrigens wieder beschäftigen.
Ja, das ist natürlich, deswegen haben sie auch ganz bestimmte Gruppen, die davon nicht so begeistert sind, weil sie unter Umständen für ihre Gruppe Nachteile befürchten. Das sind diejenigen, die in den Systemen, die abgeschafft werden sollen, im Sozialversicherungssystem beschäftigt sind. Vorhin nannte ich die Gewerkschaften. Das kommt teilweise von verschiedenen Seiten. Genauso wie es ja paradox erscheint, dass es einzelne Unternehmer und Manager gibt, die das System gut finden. Obwohl es ja
also
Lohnarbeit,
Götz Werner,
auch Herr Käser von Siemens hat es ja auch stark gemacht. Ne? Dann wieder von linker Seite, Herr Butterwege hat gesagt, die Unternehmen versuchen sich nur frei zu kaufen aus ihrer sozialen Verantwortung, indem die Verantwortung nicht mehr da ist, Arbeit zu schaffen, sondern das wird alles über den Staat gelöst mit dem bedingungslosen
Grundeinkommen. Butterwege ist bei den Linken und war Professor für, das ist ein Armutsforscher gewesen
an der Uni Köln. Genau, und er sagt sich, damit ist auch nicht ganz falsch, damit können sich die Unternehmer ihre sozialen Verantwortung, ihre Ethik freikaufen, weil sie eben nicht mehr die Leute zwingend beschäftigen müssen, bis hin zur Vollbeschäftigung. Aber erstens sage ich, das ist ja auch Zwang, wenn eine Gesellschaft nach Vollbeschäftigung immer streben muss. Und zweitens ist es ja teilweise auch gut, wenn man die Unternehmen von dieser ethischen Zusatzverantwortung abspaltet, weil in Kapitalmärkten und Arbeitsmärkten, das wissen Sie ja genauso gut wie ich, schauen die Anleger nur auf ihre Rendite.
Aber für mich ist schon der Schwerpunkt diese soziale Frage. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die heute natürlich immer noch, sagen auch im marxischen Sinne, ausgebeutet werden, ein Mensch am Fließband, der irgendwie eine völlig automatisierte, geistlose Arbeit verrichten muss, für den wäre es natürlich möglich, auszusteigen und sich anders zu verwirklichen.
Also das ist das Argument, was mir daran auch gefällt, dass man den Zwang, wir haben ja über Freiheit gesprochen, und Ausbeutung aufheben
kann. Jetzt sagen wir mal, ich wollte nur bei diesem Beispiel bleiben. Der Bandarbeiter hört auf, der kriegt dieses bedingungslose Grundeinkommen. Wir spinnen jetzt ein bisschen rum. Der legt jetzt seinen Griffel nieder, geht nicht mehr ans Band, geht nach Hause. Da wird er sich sozial engagieren?
Ja, warten wir mal.
Gemeinnützige Stiftungen gründen? Weiß
warten
ich nicht.
Wir mal ab. Das Problem ist ja, dass viele Leute erstens den Aspekt gar nicht sehen. Ja, dass sie auch etwas machen könnten, zum Beispiel der klassische macho-mäßige Ehemann im Haushalt, ja, weil er sich das gar nicht überlegt, der will nur Erwerbsarbeit. Das ist das, wo er sagt, da kriege ich die Wertschätzung durch Einkommen, da kann ich mir alles Mögliche von kaufen, mit dem anderen eben bislang nicht. Auf der anderen Seite ist es wirklich die Frage, auf was man sich einlässt. Weil Grundeinkommen, das war auch mal ein schönes Beispiel, was man, glaube ich, im Fernsehen gezeigt hatte. Da gab es eine Frau, die hat das wurde ja verlost, ne, ein Jahr lang 1.000 Euro gekriegt. Und die hat dann sich einem Hobby gewidmet, das war Goldschmieden, und ist danach Goldschmiedin geworden. Genau das, was sie wollte. Sie musste nicht mehr in den Job, in den sie aus der Ausbildung heraus und so weiter vielleicht zwangsweise rein musste, um Geld zu verdienen, oder wo sie festgestellt hat, das war ja genau das Falsche, so wollte ich mein Leben nie fristen, als was weiß ich, irgendwo in einem Büro. Und da lässt das BGE einem Entwicklungschancen, also Freiheit zu Entwicklungsoptionen. Und wenn dieser Finanzierungsvorbehalt, ja, wenn man das hinkriegt, ist das, würde ich mal sagen, für eine moderne Gesellschaft, wo viele dieser unangenehmen Arbeiten in Zukunft durch Roboter übernommen werden, finde ich sogar doppelt attraktiv.
Ach so, weil ich hätte nämlich gefragt, also wenn dieser Fließbandarbeiter sein BGE kriegt, wenn der nach Hause geht und nicht mehr arbeitet, muss die Stelle ja irgendwie ersetzt werden. Dann kommt wieder der Fremdarbeiter, vielleicht was weiß ich, aus dem Ausland, der noch weniger Lohn kriegt, und der füllt dann diese Stelle aus.
Das ist natürlich die Frage, die auch immer kommt, ähnlich wie bei der Finanzmarkttransaktionssteuer von liberaler Seite, dass man sagt, wenn wir das als einzige einführen, kommen die sogenannten Sozialschmarotzer.
Richtig.
Oder ja, auch das noch. Diejenigen vom Ausland ersetzen, ähnlich wie in England.
Die das ersetzen müssen, die jetzt dann sozusagen
dann
nicht mehr arbeiten.
Dann sind irgendwann mal alle, siehe Brexit, ein bisschen verärgert über diejenigen, die zugezogen sind, weil sie feststellen, die nehmen uns unsere Lebensgrundlage weg. Das würde im BGE nicht unbedingt passieren.
Warum?
Das ist mal ein großer Vorteil, weil sie das BGE kriegen. Dann sagen sie, ja, der Ausländer hier arbeitet sehr schön, ja, der hat mir aber im Prinzip keinen Arbeitsplatz weggenommen, weil ich ja mein BGE habe. Ich bin ja abgesichert. Also ich konkurriere mit dem nicht unbedingt. Ich konkurriere mit dem, wenn ich will. Aber das, was Sie ja gesagt hatten, ist, wenn es keine Roboter gibt, ja, dann wird es wirklich interessant, was die Wertschätzung in der Gesellschaft ist. Der klassische Fall, berühmte Fall, ist ja der vom Müllmann. Ich bin am häufigsten gefragt worden von x Leuten, ja, wer räumt denn dann den Müll weg? Dann sage ich, da muss die Gesellschaft sich genau überlegen unter einem BGE, wie viel ihnen das wert ist, dass der Müll weggeräumt wird. Unter Umständen verdienen die Leute dann mehr. Weil die sagen, ab dem und dem Tarif bin ich bereit, diese Arbeit zu machen. Vorher musste ich sie, weil ich keine andere Option in meinem Leben hatte, aus irgendwelchen Ausbildungsgründen, Krankheitsgründen oder irgendwelchen Sonderbedingungen, die mich dazu gebracht haben, nur als Müllmann aktiv sein zu können.
Also Herr Neumerker, ich stimme Ihnen zu, es ist eine faszinierende Idee. Sie hat sehr viele Aspekte. Sie hat utopische Aspekte, soziale Aspekte, philosophische Aspekte. Das macht mich ein bisschen stutzig, weil sie so behängt ist mit solchen schweren symbolischen Gewichten. Hat die jemals eine Chance, in das Versuchsstadium einzutreten in Deutschland, diese Idee?
In Deutschland, ich würde sagen, wenn man sich die Schweiz anguckt, die haben einen bestimmten Versuch gestartet, die Finnen haben einen bestimmten Versuch gestartet, in Kanada soll es auch wieder ein Experiment geben, die Niederländer sind an der Geschichte dran, wir sind teilweise, würde ich fast sagen, umzingelt. Es kommt immer darauf an, wie man das vermittelt. Wenn man gleich sagt, es ist utopisch, man kann es nicht finanzieren und so weiter, dann macht man den Sack zu und die Geschichte, das wird auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen. Ich finde die Idee, das mal sozusagen experimentell mal zu überprüfen, gar nicht schlecht, wie man es ja auch in Namibia, auch im Rahmen von Entwicklungshilfe mal gemacht hat. Die Frage des Utopischen ist, ob wir jemals eine Mehrheit bekommen, dass es politisch implementierbar ist. Das ist eine sehr spannende Frage. Frage. Mhm. Solange wir so viel Erwerbsarbeit und so eine tolle Entwicklung haben in Deutschland, sehe ich natürlich, dass sich viele durch Erwerbsarbeit prima über Wasser halten und die sagen, das ist ein Luxusproblem.
Sie haben auf jeden Fall sehr überzeugend für das BEG hier nochmal geworben, will ich nicht sagen, aber nochmal die Argumente dafür genannt. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Kaspari.